MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kekulés Gesundheitskompass. Mein Name ist André Seifert. Bei mir ist unser Experte, der Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Hallo.
Hallo, Herr Seifert.
Das Thema, das uns heute beschäftigen soll, ja, das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun, denn die nächste Pandemie, die kommt bestimmt, daran zweifelt in der Wissenschaft und in der Politik niemand, der oder die bei Verstand ist. Die Frage ist nur wann, ne? Schon nächstes Jahr, erst in 30 Jahren oder noch später. Wir müssen uns also vorbereiten und vor allem auch weltweit besser zusammenarbeiten. Das ist das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, WHO, deren Mitgliedstaaten in den vergangenen Tagen in Genf getagt haben und die vorige Woche ein Pandemieabkommen auf den Weg gebracht haben nach 3 Jahren Verhandlungen. 124 Staaten haben dem Abkommen zugestimmt und jetzt haben wir viele Fragen. Was steht da drin? Was bringt es? Was ist davon zu halten? Wann und wie tritt das Abkommen in Kraft? Tritt es überhaupt in Kraft? Welche Staaten sind skeptisch und warum? Darum soll es heute gehen in diesem Podcast. Kekulés Gesundheitskompass gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Nina Wagen, die aktuelle Bundesgesundheitsministerin, und Karl Lauterbach, bis vor wenigen Wochen noch Gesundheitsminister, sind sich offenbar einig. Die beiden finden nur lobende, überschwängliche Worte für das Pandemieabkommen der WHO-Staaten. Wir können da mal reinhören, was Wagen und Lauterbach gesagt haben, nachdem der Durchbruch in Genf geschafft wurde.
Es ist ein großer Erfolg nach 3 Jahren Verhandlungen und wir wollen damit die Zusammenarbeit stärken, damit wir für künftige Pandemien auch besser aufgestellt, besser gerüstet sind und nicht jeder für sich Vorsorge trifft.
In dem Vertrag wird sichergestellt, wenn es international Ausbrüche in Zukunft gibt, die Pandemiepotenzial haben, dann werden diese Informationen schneller geteilt, sodass man schneller gegenreagieren kann. Im Gegenzug bekommen die betroffenen Länder dann auch schneller Impfstoffe und Medikamente. Diese Einigung kann ohne Übertreibung als historisch bewertet werden.
Ja, wenn das so historisch ist, dann müssen wir uns das genauer anschauen. Herr Kekulé, können Sie uns einen groben, nüchternen Überblick geben, bevor wir dann auf die Details eingehen und diese auseinandernehmen? Worum geht es in dem Abkommen? Worauf hat man sich da geeinigt?
Ja, also zu den beiden Statements kann ich sagen, das ist politisches Blabla. Also bei der Frau Wagen, die ist ja ganz neu im Geschäft. Viele haben sich ja gefragt, warum sie ausgerechnet sie Gesundheitsministerin wurde. Da ist es noch verzeihlich, dass sie so einen Allgemeinplatz von sich gibt. Bei Herrn Lauterbach, der nun schon länger dabei ist und sich auch auskennt, bin ich, ja, was soll ich sagen, das ist politisches Augenwischerei und der Vertrag ist eigentlich aus meiner Sicht gescheitert. Man hat halt dann trotzdem eine Vereinbarung geschlossen, obwohl es eigentlich das erwünschte Ziel nicht verhandelbar war. Und das weiß natürlich auch Herr Lauterbach drum. Nehme ich es ihm eher übel, dass er sowas in die Welt setzt. Kann man auch darüber reden, welche Folgen das dann hat, wenn Politiker da nicht so aufrichtig sind. Ja, was ist die Idee? Also letztlich ist es doch so, wir hatten immer wieder Ausbrüche weltweit, wo man die pandemisch waren oder die pandemisches Potenzial hatten. Meistens kamen die neuen Erreger aus dem Tierreich und meistens waren die besonders gefährlichen Erreger, um die es da ging, dann Viren. Also zum Beispiel, was vielleicht viele nicht mehr wissen, HIV, der Erreger von AIDS, HIV-AIDS, ist ja ursprünglich mal von Affen gekommen in Afrika. Dann gab es Ebola, was also schwere Erkrankungen gemacht hat, eine schwere Pandemie 2014 gemacht hat, oder Entschuldigung, Epidemie in Westafrika gemacht hat 2014. Zum Glück nicht so massiv weltweit ausgebrochen, hing mit der Art des Virus zusammen. Dann gab es andere vom Tierreich stammende Erreger, wie das West-Nil-Fieber, wo in New York damals die Vögel vom Baum gefallen sind und was in den USA inzwischen ein häufiges Problem ist, also eine häufige Erkrankung, auch bei Menschen. Dann natürlich SARS 2003, MERS, diese damit verwandte Erkrankung, die im Nahen Osten aufgetreten ist. Vielleicht erinnern sich manche auch noch an Zika, dieses Virus aus Südamerika, was bei Neugeborenen und bei Kleinkindern Probleme gemacht hat. Dann Mpox, also diese Monkeypox, die Affenpocken, die jetzt Mpox heißen, die auch um ein Haar, sage ich mal, einen weltweiten Ausbruch gemacht hätten. Und natürlich so an der Schwelle zum Übersprung auf den Menschen möglicherweise jetzt aktuell die Vogelgrippe H5N1 in den USA. Also es gibt eine lange Liste von Bedrohungen, wo wir sagen, wir müssen was tun. Und natürlich kam dann auch noch Covid. Man hatte schon lange ein internationales Seuchenabkommen, kann man sagen. Die International Health Regulations heißen die internationales Gesundheitsabkommen, was eigentlich ziemlich genau vorgeschrieben hat, was zu tun ist im Falle solcher Ausbrüche. Und die auch international verabschiedet wurde. Die hat also eigentlich auch so eine Art, sage ich mal, Vertragscharakter gehabt. Da hat sich aber bei Covid gezeigt, dass das alles nicht funktioniert hat. Also da stand auch schon drin, dass die Länder miteinander kooperieren sollen, dass sie frühzeitig Meldung machen sollen, wenn irgendwelche Ausbrüche sind, dass sie auch die WHO dann ins Land lassen sollen, um Untersuchungen zu machen und so weiter. Also viele vernünftige Dinge, die man eigentlich plausiblerweise sich jeder quasi so vorstellen könnte, dass das ja eigentlich klar ist, dass man sowas machen muss. Aber wir haben bei Covid gesehen, dass das vorn und hin nicht funktioniert hat. Die Chinesen haben die Schotten dicht gemacht. Das Virus kam offensichtlich aus diesem Land. Man hat aber die Welt darüber getäuscht, wo es genau herkam. Ob es jetzt wirklich aus dem Labor kam, wie manche vermuten, kann man nicht sagen. Unter anderem deshalb nicht sagen, weil die Chinesen keine Daten rausrücken. Aber auch wenn es zum Beispiel aus der Tierzucht kam oder von der Art, wie dort mit Tieren umgegangen wird auf den Tiermärkten, dann sind das natürlich auch Dinge, die, was, sag ich mal, irgendwo in der Verantwortung Chinas als Staat liegen. Dieser Verantwortung hat man sich nicht gestellt. Und jetzt im Moment ist es so, dass international gar nichts mehr ausgetauscht wird. Also am Anfang der Pandemie ging es noch, aber inzwischen ist es so, dass man die Schotten runtergelassen hat. In dieser Lage schließen jetzt die Staaten eine Vereinbarung, die mehr oder minder das Gleiche nochmal aufschreibt, zum Teil sogar schwächer ist als das ursprüngliche Abkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da sagt ja der gesunde Menschenverstand, wenn jetzt die nächste Pandemie kommt, wieso soll man sich daran dann überhaupt halten, wenn man sich schon an die letzte Vereinbarung, an die internationalen Gesundheitsvorschriften nicht gehalten hat. Und wenn man dann genauer in den Vertrag reinschaut, was wir heute machen wollen, dann sieht man, dass er auch an vielen Stellen Schwächen hat.
Ja, wenn wir da reinschauen, dann stehen da so Sachen drin wie Prävention, Lieferketten sollen gestärkt werden, Technologietransfer soll stattfinden, Forschung, Entwicklung soll stattfinden, Länder sollen beispielsweise ihre Gesundheitssysteme und die Überwachung des Tierreichs stärken, sodass also Krankheitsausbrüche schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden können. Alle Länder sollen auch Zugriff auf Schutzmaterial, Medikamente, Impfstoffe haben und so weiter. Was auch noch eine wichtige Rolle spielt, sind die Pharmafirmen. Die sollen ihr Know-how teilen und auch an andere Länder was abgeben. Wenn wir uns das mal anschauen und aufdröseln, vielleicht fangen wir mit den Impfstoffen an. Wie soll das konkret funktionieren, zum Beispiel die Impfstoffe und die Medikamente von den Pharmafirmen aus dem reichen Norden, zum Beispiel auch in den armen Süden, gerecht zu verteilen? Ist das überhaupt möglich?
Naja, theoretisch möglich wäre es schon, aber dieser Vertrag löst das Problem nicht. Das ist tatsächlich etwas gewesen, wenn man sich erinnert an den Anfang der Covid-Pandemie, da war es ja so, dass man gesagt hat, wir wollen 20% des Impfstoffs, wenn er dann irgendwann mal zur Verfügung stehen sollte, damals noch, wollen wir an die armen Länder verteilen, an den globalen Süden oder an die weniger entwickelten Länder. 20% war damals so der Vorschlag, natürlich nicht vertraglich vereinbart. Was passiert ist, ist, dass die reichen Länder mehr oder minder alles für sich behalten haben. Unter anderem auch deshalb, weil natürlich da ganz andere Preise bezahlt wurden. Also ein Thema ist ja, dass die EU zum Beispiel sehr hohe Preise bezahlt hat für die Impfstoffe. Da gibt es ja sogar jetzt ein gerichtliches Nachspiel in dieser Hinsicht. Und jetzt ist es so, dass man gesagt hat, naja, also damals war noch die Prognose, unter anderem von deutschen Virologen, die gesagt haben, das wird ganz fürchterlich für Afrika, da werden ganz viele Menschen sterben. Ich habe ja damals diesen Podcast gemacht, wo ich im Corona-Kompass da ein Fragezeichen dahinter gemacht habe, insbesondere aufgrund der anderen Altersstruktur dort in diesen Ländern. Aber damals haben viele noch befürchtet, dass es ganz, ganz fürchterlich wird für Afrika. Und trotzdem gab es keine Impfstoffe dort. Und da haben natürlich jetzt die Länder gesagt, ja, also damals ist bei Covid ist der Kelch an uns vorübergegangen. Es ist ja dann die Prognose dieser Kollegen von mir, die gesagt haben, das wird ganz schrecklich, nicht eingetreten. Christian Drosten hat es auch gerade als einen seiner größten Fehler im Zusammenhang mit der Pandemie qualifiziert. Aber trotzdem kann es beim nächsten Mal so sein, dass wir dringend Impfstoffe für die weniger entwickelten Länder brauchen. Die sind ja relativ schutzlos, weil sie schlechte Gesundheitssysteme haben. Sodass eine der vielen Positionen, die man mit diesem Pandemievertrag dann verbessern wollte, war, dass man gesagt hat, wir wollen die Hersteller und die Länder, die reichen Länder, wir wollen die quasi nötigen, wir wollen die verpflichten, bei der nächsten Pandemie dann zumindest 20% abzugeben. Das ist dann jetzt in dem aktuellen Vertragswerk, in dem Entwurf, der ja jetzt verabschiedet wurde, aber noch ratifiziert werden muss. Da steht es jetzt so drin, sinngemäß, dass es insgesamt 20-20% sozusagen an diese Länder gehen sollen, wovon die Hälfte geschenkt werden soll, die andere Hälfte zum preisgünstig an die WHO verkauft werden soll, sozusagen zum Vorzugspreis. Aber, das ist eben jetzt das, was man nachträglich eingefügt hat, aber vorbehaltlich einer bilateralen Vereinbarung. Wenn man sich das jetzt genauer überlegt, heißt es, nehmen wir mal Pfizer, das war ja einer der ganz großen Hersteller, Moderna, Pfizer, des mRNA-Impfstoffs da, Moderna war der andere. Wenn man jetzt diese Hersteller sich anschaut, dann heißt es bilaterale Vereinbarung, das heißt ja, die müssen dann, wenn es hart auf hart kommt und wirklich der Impfstoff dann da ist bei der nächsten Pandemie, müssen die wieder einen Vertrag schließen. Dann gibt es wieder irgendwelche Geheim-SMS der vielleicht der europäischen Kommissionsvorsitzenden oder ähnliches. Und dann ist es so, dass da irgendwas ausgedealt wird und am Schluss haben vielleicht dann doch wieder nur die Reichen den Impfstoff. Also da man quasi als Voraussetzung eine künftige Vereinbarung da eingebaut hat, ist das Ganze nicht einmal das Papier wert, auf dem es geschrieben ist. Und so ähnlich könnte man das für viele Beispiele runterdeklinieren. Wenn Sie ein anderes haben, können wir darüber auch gerne sprechen.
Glauben Sie denn, dass wenigstens der Wissenstransfer, der Technologietransfer stattfindet? Weil das steht ja da, glaube ich, auch drin, dass es darum geht, die Erreger, die Sequenzen aus den Erregern erstmal an den Norden auch also freigegeben werden, für alle zugreifbar sind und dann eben, wenn Impfstoffe hergestellt werden, dann auch dieses Wissen zur Verfügung gestellt wird, dass rein theoretisch auch in Südafrika ein Impfstoff hergestellt werden könnte.
Ging ja, das? Das ist sozusagen die nennen das dann immer, umschreiben das jetzt seit neuerdings mit Diversifikation der Lieferketten. Das klingt irgendwie gut, das klingt irgendwie nach Unabhängigkeit, aber letztlich meinen Sie, was Sie gerade gesagt haben, es geht letztlich darum, dass die Herstellung dezentral erfolgen soll. Das ist auch wieder so, dass das eben vorbehaltlich künftiger, bilateraler, verträglicher, also gegenseitiger, vertraglicher Bindungen ist. Also da steht das als soll drinnen. Also da steht drin, ist die Länder, die das unterschrieben haben, die wollen daran arbeiten, dass es so etwas gibt, dass zum Beispiel in Indien oder in Afrika dann neuartige Impfstoffe hergestellt werden. Die Diskussion hatten wir ja bei Covid. Da war das Problem tatsächlich, dass diese RNA-Impfstoffe ja nagelneu waren und die Produktion selbst bei uns zum Teil technische Schwierigkeiten aufgeworfen hat, die ja auch von der Arzneimittelkommission dann, von der Arzneimittelzulassungsbehörde der Europäischen dann aufgegriffen wurden. Und man hat festgestellt, dass es im Detail ganz schön schwierig ist, das reproduziert immer mit der gleichen Menge, mit der gleichen Qualität herzustellen. Und deshalb wurde dann gesagt, naja, also sowas jetzt auch noch nach Afrika zu verlagern auf die Schnelle, das kriegen wir nicht hin. Die Hersteller waren ja da jetzt nicht unwillig, kann man sagen, haben sich zumindest nicht unwillig gezeigt. Aber wenn das bei der nächsten Pandemie dann so sein sollte, dass die marktwirtschaftlichen Überlegungen doch eher in die Richtung gehen, dass man das an reiche Länder verkauft und dass man die Produktion bei sich behält, vielleicht auch wegen Haftungsfragen dann hinterher, dann müssen die Hersteller da nicht zustimmen. Und das ist eben alles so eine Art, also sagen wir mal so, es stehen viele Dinge drin, die nett sind. Ja? Die hätten Sie und ich an einem Nachmittag auch auf ein Papier schreiben können. Wir hätten gerne. Oder zwei Virologen aus Deutschland mit dem Herrn Lauterbach von mir aus zusammen. Wir hätten eine tolle Liste gemacht, die ungefähr so ähnlich aussieht. Aber es ist immer vom Goodwill der Parteien abhängig. Es gibt keine Sanktionsinstrumente, es gibt kein richtiges Monitoring, also es wird nicht genau überwacht. Und was Sie jetzt angesprochen haben, da geht es ja auch um Intellectual Property, also Urheberrechte geht es da letztlich, wenn einer ein Patent auf was hat. Da war ursprünglich mal die Idee, dass man gesagt hat, wenn so ein Hersteller Urheberrechte hat und es ist eine weltweite Pandemie und er sitzt einfach auf seinem Patent und sagt, nö, gebe nichts, ja, dann muss man doch ein Instrument haben, den zu nötigen, ja, dass man sagt, also pass mal auf, jetzt ist ein Notfall. Und da gibt es tatsächlich so ein internationales Abkommen, was eigentlich von der Welthandelsorganisation WTO gemacht wurde oder unter dessen Schirmherrschaft gemacht wurde. Das ist das sogenannte TRIPS, heißt das, T-R-I-P-S, das ist das Trade-Related Aspects of Property, Intellectual Property Rights, heißt es, glaube ich, TRIPS. Dieses Abkommen gibt es schon ewig. Und da gibt es tatsächlich schon lange so eine Art Fußnote, dass es heißt, also wenn wirklich mal ein echter Notfall ist, dann darf man lokal auch das TRIPS mal außer Kraft setzen. War so ein bisschen so gemeint, sage ich mal, wenn jetzt in Indien zum Beispiel irgendeine exotische Krankheit ausbricht und die Inder brauchen ein Medikament sofort und sie haben sowieso die Fabrik im Land und vielleicht ist der Eigentümer der Urheberrechte in USA, wie das ja oft der Fall ist, dann dürfen die im Notfall unter Umständen das dann produzieren und müssen Lizenzgebühren zahlen, das ist dann da auch geregelt, aber es ist, man hat gewisse Möglichkeiten des TRIPS, sage ich mal, aufzuweichen, außer Kraft setzen, ist vielleicht übertrieben. Auf das beruft sich jetzt der Pandemievertrag. Der sagt nichts anderes, als dass das weiterhin gilt, was im TRIPS drinnen steht. Vielen Dank, so einen Vertrag brauche ich eigentlich nicht, der nur sagt, dass das weiter gilt, was in einem anderen Vertrag steht. Sodass ich jetzt in der Praxis da keine Veränderung sehe, sondern es wird im Gegenteil, man wird dann im Falle eines Falles diesen Vertrag rausziehen und wird sagen, ja schaut mal her, wir haben ja damals gesagt, nur wenn die Hersteller einverstanden sind, wird das so und so gemacht. Eine andere Überlegung, die ich eigentlich ganz gut fand im Vorgespräch, im Vorlauf zu diesem Vertrag, da ist ja tatsächlich 3 Jahre lang verhandelt worden, war folgende, da hat man gesagt, okay, wenn jetzt ein Hersteller große Mengen öffentlicher Fördermittel bekommen hat, dafür, dass er irgendwas entwickelt hat. Also in Deutschland zum Beispiel irgendwelche Forschungsmittel vom Staat bekommen hat. Das ist ja nicht selten so. Ja. Und dann hat er ein Patent hinterher. Und dieses Patent wird gebraucht, um die Menschheit vor einer Pandemie zu retten aus irgendeinem Grund. Dann müsste man doch wenigstens die Leute nötigen können, dass sie sagen, okay, wer staatliche Mittel in großem Umfang in Anspruch genommen hat, der muss doch das dann wenigstens rausrücken, wenn mal eine Pandemie ist. Das ist gestrichen worden. Das war ein Vorschlag, der war drinnen, der ist nicht mehr drin. Und so gibt es eben, kann man sagen, dass eigentlich ganz viele Dinge, die so ein bisschen, sag ich mal, strenger gewesen wären als das, was sowieso schon im Raum steht, die wurden verhandelt und wurden ganz am Schluss rausgenommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hat das gemacht in der Hoffnung, dass die USA vielleicht doch noch zustimmen. Das sieht alles aus wie Zugeständnisse an die Vereinigten Staaten. Und trotzdem haben die USA und einige andere Staaten wie Polen ja dann am Schluss gesagt, nee, wir stimmen dem nicht zu.
Das heißt also, am Ende kann man doch zusammenfassen, wirtschaftliche und pharmazeutische Interessen werden über Gesundheitsinteressen gestellt?
Naja, die werden jedenfalls nicht tangiert. Also ich gehe schon davon aus, dass ein pharmazeutischer Konzern, das sind ja nicht unethische Konzerne, ja. Und wenn die nach ihrem eigenen Vorstand sozusagen entscheiden, dann ist es nicht so, dass die nur den Aktionären folgen. Gibt ja auch dann keine Abstimmung der Aktionäre über solche Dinge, die natürlich das Geld sehen wollen. Sondern ich gehe schon davon aus, dass Vorstände am Ende des Tages auch ethische Argumente ganz stark mit berücksichtigen und im Fall einer Pandemie natürlich berücksichtigen. Sodass man nicht sagen kann, dass automatisch wirtschaftliche Interessen oben stehen. Aber dieser Vertrag hat daran nichts geändert, dass es eine Entscheidung der Firmen selbst bleibt im Ernstfall.
Und von diesen Schwierigkeiten weiß man natürlich auch im globalen Süden. Besteht dann nicht wiederum umgekehrt die Gefahr, dass die so schon im Schritt davor gar kein Interesse haben, wenn jetzt meinetwegen im Zentralafrika irgendein Virus entdeckt wird, dieses zu melden?
Ja, das ist genau, da sprechen Sie was Wichtiges an. Also eigentlich ist es ja ein gegenseitiges Problem, ja. Also und zwar deshalb, weil die neuen Erreger mit hoher Wahrscheinlichkeit aus wenig entwickelten Ländern kommen werden. Das liegt daran, dass man dort enger an sehr noch, sag ich mal, natürlicher Flora und Fauna dran ist. Also sie haben irgendwelche Urwälder und ähnliches, wo exotische Arten leben, zum Beispiel diese berüchtigten Fledermäuse in Südchina, aber auch in Afrika gibt es ganz viele Regionen, wo also wirklich ganz tolle verschiedenste Spezies leben im Urwald und sonst wo. Und die haben natürlich auch exotische Viren, die also möglicherweise mal auf den Menschen überspringen könnten. Zugleich ist in diesen Ländern natürlich eine brachiale Vereinnahmung dieser Biotope im Gange. Da werden also Schneisen in die Wälder geschlagen, da werden Autobahnen gebaut, Eisenbahnlinien und so weiter. Das heißt, die werden erst jetzt noch ausgenutzt sozusagen. Diese Länder entwickeln sich in dieser Richtung. Bei uns in Deutschland sind Fledermäuse, glaube ich, sogar schon geschützt, weil man Angst hat, dass es bald keine mehr gibt. Und deshalb ist es so, aus diesen Regionen dort sind schon mal Kandidaten, sage ich mal, da, die als nächstes überspringen könnten. Übrigens auch die Vogelgrippe, die jetzt zwar als Krankheit unter Kühen in Amerika gerade grassiert, die kommt ursprünglich, kommen diese neuen Vogelgrippe-Typen eigentlich immer aus Zentralasien von Wasservögeln. Und das Zweite ist, dass natürlich in Ländern, die ärmer sind, sage ich mal so pauschal, oder in Regionen, die ärmer sind, dort ist es so, dass die Menschen näher mit den Tieren zusammenleben. Also die haben dann die Hühner im Haus, die Schweine hinterm Haus und ähnliches, sodass man also auch dieses Überspringen auf den Menschen eher mal befürchten muss, durch diesen unmittelbaren Kontakt, der da besteht. Oder auch eben durch kulturelle Dinge, dass man eben in China Tiere fängt und dann lebend auf dem Markt verkauft und dort dann tötet für den Käufer und der nimmt es dann noch warm mit. Und ist das zu Hause mit der Folge, dass natürlich so ein Überspringen von einem Wildtier wesentlich wahrscheinlicher ist, als wenn Sie hier ein Steak essen von einer Kuh, die irgendwo auf der Weide unter kontrollierten Bedingungen aufgezogen wurde. Also all diese Dinge bis hin zur schlechteren Gesundheitsversorgung in diesen Ländern, sodass man einen Ausbruch später erkennt oder Menschen, die dann krank werden, nicht richtig behandelt und solche Dinge. Das macht es wahrscheinlich, dass in den armen Ländern oder ich sag mal im globalen Süden, wie man immer so sagt, aber das sind natürlich auch Regionen, die gar nicht so südlich sind dabei, in China zum Beispiel, Südostasien, dort ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dort der nächste Ausbruch beginnt. Aber genau wie Sie sagen, welches Interesse haben diese Länder denn, das zu melden? Nachdem man jetzt gerade zum Beispiel China, das ist ja ein ganz fürchterliches Beispiel, die haben das irgendwie am Anfang ja ein bisschen unwillig mit einigen Unwahrheiten verbunden, aber irgendwie haben sie es dann doch gemeldet, war ja auch nicht mehr zu verheimlichen, nachdem in Wuhan dann dieser Riesenausbruch war. Aber die Konsequenz ist, dass jetzt Fingerpointing auf China gemacht wird, dass man jetzt sogar vermutet, das könnte aus dem Labor gekommen sein. Und solche Dinge, das haben natürlich alle anderen auch beobachtet. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind, was weiß ich, in irgendeinem zentralafrikanischen Staat der Präsident und haben sowieso Probleme vorne und hinten wirtschaftlicher und sonstiger Art und Angst darum, ihren Stuhl zu behalten und Unruhen im Land, was da alles so los ist. Und dann hören Sie einen Bericht, dass in irgendeinem Dorf so eine unkomische Krankheit ausbricht. Ja, werden Sie dann sofort die WHO anrufen und sagen, schickt mal ein Team her, haben Sie das nächste Problem am Hals. Mhm. Also das ist genau das. Und dafür hatte man eigentlich wir haben es ja im Podcast schon mal besprochen oder schon mehrmals besprochen, ich fand eigentlich einen Teil wirklich gut, ich als Virologe, klar. Das war etwas, das heißt dort Pathogen Access and Benefit Sharing. Also das ist so, dass man den Zugang zu den Pathogenen, also zu den neuen Krankheitserregern klärt und aber auch die Vorteile, die vielleicht aus der Analyse dieser Krankheitserreger dann entstehen kann, im Gegenzug gibt. Eigentlich eine gute Idee. Diese Länder geben quasi die Viren her. Hat China übrigens am Anfang gemacht. Die haben sofort die Sequenz dieses Virus ja bekannt gegeben oder fast sofort bekannt gegeben mit kleiner Verzögerung. Und nur deshalb konnten weltweit dann diese ganzen PCR-Tests gemacht werden, weil man diese Sequenz des Virus hatte. Mhm. Und das ist also sozusagen das Pathogen-Sharing und dass man das hergibt, dieses Pathogen, und dass man sagt, umgekehrt kriegt ihr dafür zum Beispiel die Schnelltests, zum Beispiel dann später mal Medikamente, wenn es welche gibt, oder Impfstoffe kriegt ihr dann dafür schnell. Dieser sehr wichtige Teil, der eigentlich auch sowas ist, wo man sagt, das ist doch irgendwie ein plausibler und ganz guter Deal. Dieser Teil ist, weil man sich absolut nicht einigen konnte, rausgenommen worden aus dem Vertrag. Der steht da gar nicht mehr drin. Das war sozusagen, das war der Kern, warum man überhaupt gesagt hat, wir brauchen zusätzlich zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, die es ja schon gab, wir brauchen was Neues, war dieser genau das, was wir gerade besprochen haben. PAPS heißt es, PAPS. Das hat man so lange diskutiert, bis klar war, dass we agree to not agree. Ja, wir sind uns einig, dass wir keine Einigung erzielen. Also hat man gesagt, wie man das dann diplomatisch macht, das verbannen wir in einen Anhang. Ja. Und dieser Anhang, der soll überhaupt erst verhandelt werden. Den gibt es noch nicht. Da steht zwar drin, in diesem Anhang soll ungefähr das und das drinnen stehen, aber da ist dann auch jedes Mal wieder dieser Satz dabei, sofern Einigkeit darüber erzielt werden kann oder nach den jeweiligen Möglichkeiten des Landes oder sofern notwendig, steht sogar ganz oft drin, sofern erforderlich. Sodass man sagen muss, viel Spaß bei der Verhandlung, weil da ist eigentlich das, was interessant wäre, rausgenommen worden, nur damit man irgendwas unterschreiben kann. Und dann Herr Lauterbach und die anderen Beteiligten natürlich auch alle sagen, hey, schaut mal, wie toll wir das gemacht haben. Ich sehe überhaupt nicht, wie dieser Anhang ausverhandelt werden soll in der Weise, dass da was Vernünftiges drinnen steht. Zumal jetzt schon verschiedene Staaten die Möglichkeit haben, Äußerungen noch dazu zu schreiben, wo sie sagen, okay, das und das und das passt uns nicht. Also man kann so eine Art Einwendungen zu Protokoll geben. Die Möglichkeit besteht jetzt noch, bevor ratifiziert wird. Das heißt also, da wird eine lange Liste kommen. Speziell für dieses PAPS ist das angekündigt worden.
Da ist ja extra eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden für dieses PAPS, um das auszuhandeln. Und die hat jetzt ein Jahr Zeit, ne, bis dann im Mai 2026 dann möglicherweise darüber abgestimmt wird. Wären Sie gerne in dieser Arbeitsgruppe?
Nö, weil wissen Sie, ich habe mit der WHO ja seit Jahrzehnten mich damit beschäftigt. Früher war das wirklich so, wenn Sie in irgendeinem Entwicklungsland in Afrika waren, wenn da einer mit der fetten Rolex und Mercedes vorgefahren ist, das war im Zweifelsfall ein WHO-Mitarbeiter. Und daher ist es so, das ist eine Organisation, die extrem politisch ist. Ja, wenn Sie dran denken, wie zum Beispiel als Regionaldirektor der WHO die Tochter von Sheikh Halima da der früheren Staatschefin von Bangladesch eingesetzt wurde, weil das aus Purportsgründen halt so gemacht wurde, die absolut keine Kompetenz dafür hatte. Die Mutter musste inzwischen das Land verlassen. Wie Sie wissen, es gab in Bangladesch einen Umsturz. Die lebt im Exil, glaube ich, in Neu-Delhi jetzt und eine Nichte aus England, die dort in der Politik war und Ministerin war, musste zurücktreten wegen dieser ganzen familiären Verflechtungen, weil das halt so ein Clan ist, anders kann man es nicht sagen. Der Einzige aus dem Clan, der noch an seinem Posten klebt, ist die WHO-Regionaldirektorin, weil man in der WHO das halt so macht, dass man irgendwelche Leute per Vitamin B auf diese Posten setzt. Ich sag mal so, Donald Trump und die Amerikaner haben natürlich, indem sie da jetzt erstens aus der WHO austreten und zweitens natürlich dieses Pandemieabkommen nicht mit unterschreiben, haben sie der Weltgemeinschaft insgesamt keinen Gefallen getan. Das ist eine traurige Sache. Aber es gibt auch Gründe, warum man mit zu Recht immer gefordert hat, diese WHO braucht eine Reform. Und deshalb sage ich nie, also da mitzuarbeiten, wo es nur politisch zugeht, das wäre etwas, was für einen Wissenschaftler Folter ist.
Klingt alles sehr desillusionierend und es wird wahrscheinlich noch desillusionierender, wenn wir jetzt weiterreden über die USA, die Sie gerade schon angesprochen haben. Die haben also gar nicht teilgenommen an der Abstimmung in Genf, weil sie natürlich, genau wie Argentinien auch, aus der WHO austreten wollen. Stattdessen hat der Gesundheitsminister der USA, Robert Kennedy, mit seiner typisch kratzigen Stimme eine Videobotschaft nach Genf geschickt. Da hat er die WHO ordentlich runtergemacht und die anderen Staaten aufgefordert, ebenfalls aus der WHO auszutreten. Aber jetzt sind halt die USA sehr wichtig, weil ich habe mich schlau gemacht, jedes zweite patentgeschützte Pharmaka wird in den USA hergestellt. Was ist dieses Abkommen überhaupt wert, wenn es so schon kaum was wert ist, wenn die USA noch nicht mehr mitmachen?
Ja, also das haben Sie quasi selbst durch die Frage beantwortet. Es ist so, man kann außer den Patenten aus den USA noch Folgendes ergänzen. Man kann noch sagen, es ist ja so, dass Sie, wenn wirklich mal ein Ausbruch ist, ich habe das in Westafrika bei Ebola erlebt, ja, es gibt ganz wenig internationale Hilfe, die wirklich funktioniert. Und eine, die immer verlässlich war, waren die CDC, also die amerikanische Gesundheitsbehörde. Da gibt es ja auch Filme, wo die eine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich so. Die haben dann wirklich mobile Einheiten, die sehr schnell im Land sind und vor Ort dann helfen können. Und das hat man in Monrovia zum Beispiel gesehen, in Westafrika seinerzeit. Es ist so, dass dafür eigentlich kein richtiger Ersatz existiert. Also das Hauptproblem ist eigentlich nicht, dass die USA jetzt bei der WHO nicht mehr mitmachen wollen, sondern wenn ich jetzt nur die pandemische Situation oder die Ausbruchssituation anschaue und überlege, wie die Welt ohne die CDC funktionieren soll oder sich schützen soll, da wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Und auch die haben ja ein Verbot, jetzt da Projekte mit der WHO weiterzumachen. Das sehe ich eigentlich als Hauptproblem an der Stelle. Stelle. Ein anderes Problem ist, dass dadurch, dass man jetzt diesen Vertrag gemacht hat, hat man dadurch jetzt die Sicherheit erhöht oder nicht? Also ich habe ja ein paar Beispielen, jetzt könnte man lange drüber reden, über weitere Paragraphen, die da drin sind, Artikel, die da drin sind. Aber ich habe an ein paar Beispielen ja gesagt, dass das absolut ein Tiger ohne Zähne ist. Mhm. So ein Vertrag, wenn er aber mal da ist, hat ja auch, entwickelt ja auch eine Dynamik. Die eine Dynamik ist, dass jetzt ganz viele Leute, zum Beispiel Herr Lauterbach, sagen, oh, jetzt haben wir unsere Mission accomplished, wir haben es gemacht, was wir machen wollten, beim nächsten Mal wird alles gut. Das heißt, man hat weniger Drang, weniger Handlungsbedarf jetzt plötzlich, Pandemievorsorge zu betreiben, obwohl ja eigentlich überhaupt nichts passiert ist im Sinne einer Verbesserung. Und das würde ich dann in der Bilanz schon eine Verschlechterung nennen, wenn man sozusagen das Risiko klein spielt, ohne dass man es reduziert hat. Und das Risiko ist immer noch gleich groß, vielleicht steigt es sogar. Man muss vielleicht noch erinnern, seit einigen Jahren steigt auch weltweit die Zahl der Sicherheitslabore. Also diese BSL-4-Labore, da gab es in den 80er Jahren, als ich noch Doktorarbeit gemacht habe und so, da gab es, glaube ich, weltweit 10 Stück oder so in der Größenordnung. Also ganz wenige. Ob 10 jetzt die richtige Zahl ist, weiß ich nicht, aber es war wirklich überschaubar. Ich glaube, mein Chef damals kannte alle, die solche Labore hatten, BSL, also Sicherheitsstufe 4-Labore. Und inzwischen ist es so, dass das gestiegen ist in eine Größenordnung von 70 oder mehr. Und mehrere Staaten haben, ganz viele Staaten haben angekündigt nach Corona, dass sie sich jetzt auch so ein BSL-4-Labor, in Deutschland haben wir ja 4 Stück von denen, auch neu bekommen zum Beispiel. Ja, das am Robert-Koch-Institut ist ja neu gemacht worden gerade. Vorher waren es immer 3 in Deutschland. Und es ist so, dass wir auf der ganzen Welt eben Staaten haben, die Philippinen zum Beispiel, ja, die jetzt ein BSL-4-Labor machen wollen. Und dann in China gab es nur das eine in Wuhan. Die haben aber schon jetzt weitere im Bau, glaube ich sogar, aber zumindest in Planung. Und es gibt einige tausend Labore, Schätzungen gehen so zwischen 2000 und 3000 Labore, die sich jetzt unabhängig von diesem BSL-4-Level mit hochpathogenen Erregern, die durch die Atemwege übertragbar sind, beschäftigen. Also zum Beispiel SARS, zum Beispiel MERS und so weiter. Da gehört zum Beispiel das Drosten-Labor in Berlin dazu, das ja kein eigenes BSL-4-Labor hat, sondern die machen das unter Sicherheitsstufe 3. Wo ich jetzt sagen will, die wissen, was sie tun, das ist im Prinzip schon in Ordnung. Aber wenn man das auf der ganzen Welt beobachtet, es gab immer wieder Unfälle, wo was aus dem Labor gekommen ist. Das heißt, wir haben das Tierreich, wir haben die Gefahren aus dem Labor und wir haben die Amerikaner und die CDC nicht mehr an unserer Seite, was dagegen zu unternehmen. Und trotzdem so diese Entspannung, ach, jetzt ist ja der tolle Vertrag da, jetzt kann ja nichts mehr passieren, die Welt ist sicherer geworden. Ich glaube, dass man dadurch eigentlich das Gegenteil erzeugt hat. Also, dass diese Vereinbarung nicht nur nichts gebracht hat, sondern ich glaube, die hat die Welt unsicherer gemacht.
Können Sie das nochmal erklären? Also die Begründung ist sozusagen, weil man sich jetzt sicherer, vermeintlich sicherer fühlt?
Ja, weil man weniger macht. Ja. Also jetzt, es ist ja so, dass zum Beispiel, ja, ein weiterer Vorschlag oder ein weiterer Punkt, der wichtig gewesen wäre, ist zum Beispiel, dass man die Sicherheitsstandards für solches Labors mal weltweit festschreibt. Das war übrigens etwas, was die Amerikaner gesagt haben. Die haben gesagt, eine Konsequenz aus dieser Situation in China ist doch die, dass wir bessere Sicherheitsstandards für Labors brauchen. Das ist natürlich politisch massiv überlagert durch diese Diskussion, kam es jetzt aus dem Labor, ja oder nein. Aber unterm Strich ist es doch so, dass man sagen muss, es hätte aus dem Labor kommen können. Da sind sich inzwischen alle einig. Es gab lange Fachleute, die mir da auch widersprochen haben in Deutschland, aber inzwischen, zumindest seit letzten Dezember, glaube ich, seit diese Bundesnachrichtendienst-Äußerungen raus sind, ist doch relativ klar, dass einige sogar wieder besseres Wissen das behauptet haben, es könnte nicht aus dem Labor gekommen sein, und andere sind dann ganz plötzlich im Januar umgeschwenkt und haben sich dann auf die gesagt, dass diese Laborthese nicht völlig unwahrscheinlich wäre. Also die ist möglich, so. Und wenn das jetzt möglich ist, dann reicht es doch völlig aus, dass man sagen muss, wir brauchen bessere Sicherheitsstandards für Labore. Die Amerikaner haben das gefordert. Das war einer der vielen Gründe, warum man den Pandemievertrag dann abgelehnt hat und dem nicht beigetreten ist. Das ist eine berechtigte Forderung gewesen. Aber die ist natürlich jetzt völlig vom Tisch, weil man sagt, na, wir haben ja jetzt ein Instrument, da steht ja alles drinnen. Es steht kein Wort über die Sicherheit der Labore drin. Ja, doch, es steht irgendwo drinnen, die Vertragspartner werden sich bemühen, soweit es ihre Möglichkeiten hergeben, sich die Sicherheit der Labore zu verbessern. Ja, vielen Dank. Also wenn Sie bei einem Gericht irgendwie zum Beispiel so eine Einigung hinkriegen würden, da würde der Richter sagen, bei einem deutschen Gericht, da wird ja oft dann versucht, so Vergleiche zu schließen, da würde der Richter sagen, also den Vergleich, den brauchen Sie nicht schließen, weil da sind Sie nächste Woche wieder hier mit der nächsten Klage. Also man muss da schon ein bisschen Nägel mit Köpfen machen. Und das ist hier überall, es sind überall, eigentlich ist alles rausgezogen worden, was irgendwie mühsam war oder was, wo man sich hätte einigen müssen. Stattdessen hat man jetzt so eine Conference of the Parties entwickelt, COP. Das gibt es zur Erinnerung auch beim Klima. Es gibt bei Klima, ich weiß nicht, ist es COP 26, COP 27. Also jedenfalls, wenn Sie wirklich wollen, dass etwas nie gelöst wird und auf die ganz lange Bank geschoben wird, dann machen Sie so eine Conference of the Parties. Die treffen sich dann, also die müssen sich jetzt innerhalb eines Jahres zum ersten Mal treffen und dann entscheiden Sie selber, wann Sie sich wieder treffen wollen. Die sollen im Grunde genommen das Klein-Klein dann nach und nach aushandeln, was man hier nicht gemacht hat, sodass man sagen muss, also ich als Virologe sage, das ist gefährlich, weil man so tut, als hätte man eine Regelung. Stellen Sie sich vor, wir hätten in Deutschland ein Gentechnikgesetz, was angeblich den Bürger vor den Gefahren der Gentechnik schützt. Wir haben ja eins. Und dann steht da aber nichts drinnen, was irgendwie schützt. Dann würde jeder denken, wir haben ja ein Gesetz, das wird irgendwie geregelt. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht geregelt. Und so ein Zustand halte ich für gefährlicher, als wenn man gar kein Gesetz hat, weil da nämlich der Bedarf einfach noch im Raum steht, zum Beispiel die Labore besser zu schützen. Also da, das ist relativ an der Stelle relativ aussichtslos. Ich will aber was Positives sagen, weil ich fühle mich natürlich jetzt genötigt, Kritik zu üben, weil irgendwie überall in den Medien, also die Mainstream-Medien, überschlagen sich ja alle, wie toll, nicht nur die zwei Beispiele, die Sie da abgespielt haben, überschlagen sich ja, wie toll
der Vertrag. Ja, die Politiker wäre. Und natürlich auch die der Vertreter der WHO, ne?
Ja, und die auch, ganz ehrlich gesagt, auch viele Journalisten dann, also der Wissenschaftsjournalismus in Deutschland ist ja schon sehr Richtung Hofberichterstattung und da sagt man eben dann auch genau das Gleiche, wie toll, dass der Pandemievertrag da ist. Es gibt juristisch gesehen, also jetzt nicht als Virologe, sondern als, ich bin ja kein Jurist, aber ich sag mal, aus juristischer Sicht ist es so, dass der Vertrag schon auch ein Erfolg ist. Und zwar rein formal, wenn Sie so wollen, weil man zum ersten Mal schwarz auf weiß bestimmte Zusammenhänge hergestellt hat. Man hat zum ersten Mal überhaupt aufgeschrieben und gesagt, es muss die pandemische Vorbereitung, Pandemievorbereitung und Response, also Antwort für den Fall einer Pandemie, das muss verbessert werden und die Vertragspartner verpflichten sich grundsätzlich solche Verbesserungen zu machen. Also diese allgemeine Feststellung im Sinne eines Plans für einen Plan, die ist schon mal gut. Also das gab es vorher nicht, dass so ein internationaler Vertrag sowas aufgeschrieben hat. Und eigentlich steht da auch drinnen, der wichtige Zusammenhang, dass man gesagt hat, und um diese Pandemievorsorge zu treffen, ist es zum Beispiel notwendig, die Gesundheitssysteme der ärmeren Länder zu verbessern. Also da steht natürlich drin, die Gesundheitssysteme aller Länder, aber gemeint sind die ärmeren Länder. In Deutschland müssen sie jetzt nicht so viel verbessern, damit wir eine Pandemie abwehren können. Aber in vielen Ländern ist ja schon bei der Feststellung eines Ausbruchs das Gesundheitssystem überfordert. Wenn Sie daran denken, dass zum Beispiel in Uganda war das ja gerade, da gab es ja einen Marburg-Virus-Ausbruch und der ist eigentlich nur deshalb entdeckt worden, weil da gerade ein Forschungsprojekt, übrigens glaube ich auch CDC finanziert, wenn ich mich nicht gelaufen ist. Und kann ich aber sein, dass jetzt das mit dem Finanzier durcheinander bringe. Okay. Aber jedenfalls, da lief ein Forschungsprojekt und deshalb wurde da jemand mit einer unklaren Todesursache speziell nachuntersucht und so hat man den Marburg-Virus. Ausbruch festgestellt. Deshalb ist es so, diese Länder brauchen verbesserte Gesundheitssysteme, damit die Alarmglocke rechtzeitig klingelt. Und technisch gesehen hätten wir die Möglichkeiten. Wir können wissenschaftlich gesehen ohne weiteres ein System aufbauen. Den Vorschlag habe ich ja 2003 schon gemacht, so eine Art weltweites seismografisches Frühwarnsystem für Pandemien, indem man zum Beispiel aus Laborproben, die ja überall auf der Welt, Blutproben, die überall auf der Welt genommen werden, Screenings macht, wenn die Patienten ungewöhnliche Symptome hatten und Untersuchungen macht auf mögliche neue Viren. Das ist heutzutage so möglich, dass sie sogar Viren feststellen können, die man noch gar nicht kennt. Also quasi generisch, rein hypothetisch können sie so einen Ansatz verfolgen, dass sie suchen, ob da ein Virus drinnen ist, was ich noch nicht kenne.
Und diese Methoden sind inzwischen Standard und könnte man weltweit machen. Das heißt also, die technischen Möglichkeiten sind da, aber es gibt nicht die Infrastruktur in der medizinischen Versorgung in diesen Ländern, die sowas dann überhaupt machen könnten. Das sind ja häufig einfache Health Workers, wie die dann heißen, die in den Dörfern da unterwegs sind, also so eine Art Krankenschwester und Krankenpfleger. Und die haben natürlich noch nicht das Equipment dafür in der Hand. Das heißt also, die grundsätzliche Feststellung, dass wir sowas brauchen, dass wir die Gesundheitssysteme der armen Länder verbessern müssen, um für die Pandemie nächstes Mal besser vorbereitet zu sein. Das steht da drinnen und das ist ja schon mal gut. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man eben sagt, man braucht so eine Art Gleichberechtigung bei globaler Gesundheit, also das heißt ja Global Health heutzutage, dass man sagt, wir im Norden können eigentlich nur oder in den Industrieländern können eigentlich nur dann nachhaltig gesund bleiben, wenn wir die ganze Welt nach und nach gesünder machen. Das ist so die Idee dabei. Mhm. Global Health Equity heißt das Thema. Und und dann ist es das Weitere, was ich relativ wichtig finde, ist, dass man erkannt hat, dass es einen sogenannten One-Health-Ansatz gibt, also eine Gesundheit. Damit ist gemeint, dass man nicht nur die Menschengesundheit, sondern auch die Tiergesundheit und eine gesunde Umwelt quasi insgesamt betrachten muss und versuchen muss, da gemeinsam wirksame Maßnahmen zu treffen, um Pandemien zu vermeiden. Und dieser One-Health-Ansatz, den ich auch schon seit Jahrzehnten verfolge, ich war da bei einer der allerersten Konferenzen, wo das mal entwickelt wurde, in Davos mit dabei. Und es ist so, dass dieser Ansatz es letztlich jetzt eine internationale Vereinbarung geschafft hat, das ist schon ein Erfolg. Also wenn Sie so wollen, juristisch, politisch, strategisch hat man wichtige Dinge mal zu Papier gebracht. Und das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. So gesehen stimmt es. Aber praktisch gesehen ist es eben eine Liste von Überschriften und die Kapitel darunter müssen erst noch geschrieben werden.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Im November haben wir dann die 30. COP in Brasilien.
Ah ja, sehen Sie, 30 hab wird ich es bald hab geben. Ich mir verzählt, da haben 27 gesagt. Ja, aber das ist eben, und die gibt es ja nicht einmal jedes Jahr, sondern zum Teil setzt es mal aus. Das heißt ja. Also, es ist wirklich tragisch. Über diese Umweltabkommen könnte man ja auch reden. Da ist ja die Entwicklung im Moment sogar rückläufig, bekanntermaßen, seit Donald Trump auch im Amt ist. Das heißt also, es gab mal das internationale Übereinkommen. Und dann macht man eine COP nach der anderen, die inzwischen wahrscheinlich beim Klima schon mehr CO2 in die Welt geblasen haben, als sie verhindert haben. Und dann hinterher entwickelt sich trotzdem alles plötzlich wieder zurück. Also, und die Frage ist auch bei dem Pandemievertrag, ist das die Basis für zukünftige Verbesserungen, so wie ich es vielleicht gerade geschildert habe, mit einzelnen Kapitelüberschriften, wo man die Kapitel eben noch schreiben muss? Nach dem Motto, das ist ein Fundament, unter das wir nicht mehr fallen können. So sagen das übrigens Leute, die den Vertrag toll finden. Oder ist es, wie man auf Englisch sagen würde, as good as it gets. Also mehr geht nicht, ja, mehr wird's nicht. Wenn letzteres der Fall ist, dann ist eigentlich nichts damit gewonnen, wenn man nicht mehr rausholen kann. Und ich habe so den Eindruck, dass es sogar jetzt, wenn jetzt Richtung Ratifizierung das weiterläuft, das kann man ja vielleicht nochmal erklären, dass es so ist, dass die einzelnen Staaten ja dann, je nachdem wie dort die Verfassungen sind, natürlich das in nationales Gesetz umwandeln müssen. Ja. Und da in Deutschland macht der Bundestag dann ein Gesetz daraus. Mhm. In anderen Ländern ist es einfach eine einfache Abstimmung, es ist lokal etwas unterschiedlich, regional unterschiedlich, aber nennen wir es mal allgemein Ratifizierung. Und bei diesem Prozess kann das ja noch an vielen Stellen nochmal zurückgedreht werden. Also es gibt ja Länder, die jetzt zugestimmt haben, aber bei der Ratifizierung Vorbehalte dann haben und die dann einbringen. Und das gilt dann auch. Also das ist auch so ein Punkt gewesen, wo lange verhandelt wurde. Erlauben wir das, dass man Vorbehalte reinschreibt bei der Ratifizierung? Und da hieß es zuerst, nee, wollen wir nicht. Wir wollen zumindest, dass mal so die Basis allgemein akzeptiert wird. Und das ging aber nicht durch, sodass jetzt doch die Möglichkeit drin ist, sozusagen Vorbehalte noch reinzuschreiben. Und das gilt dann für das jeweilige Land nicht. Also wäre eine Möglichkeit gewesen, dass die USA vielleicht sagen, wir stimmen dazu, aber wir machen bei dem und dem und dem und dem nicht mit. Und da kann man dann 10 Punkte nennen, die eigentlich dann alle wichtigen sind. Das ist dann auch ratifiziert, tritt dann in Kraft, aber für das jeweilige Land mit den Einschränkungen. Das heißt, Sie sehen schon, es kann leider auch einen Schritt zurückgehen, aber juristisch gesehen ist es rein formal eigentlich eine ganz gute Sache. Was ich übrigens auch ganz gut fand, ein Punkt, der in dem Vertrag ursprünglich mal drinnen war, leider wieder rausgeflogen ist, dummerweise. Da stand drinnen, dass man Transparenz bezüglich der, sage ich mal, ganzen Verhandlungen, Bestellungen, dass man so eine Art gegenseitige Transparenz bezüglich der Maßnahmen gegen die Pandemie hat. Dass übrigens dann auch die WHO eine Übersicht haben soll, welche Ressourcen vorhanden sind, also zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz, solche Masken und andere Dinge. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich tatsächlich, ich habe es ein-, zweimal angedeutet, es gab ja jetzt dieses Verfahren gegen die Europäische Kommission, weil die sich geweigert hat, den SMS-Verkehr zwischen Frau von der Leyen und Albert Bourla, dem Chef von Pfizer, rauszurücken. Die New York Times hat das eingeklagt und ja gerade gewonnen. Das ist, glaube ich, bekannt, dass in erster Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof das jetzt gewonnen hat, gesagt wurde, nee, ihr müsst diese SMS rausrücken. Das sind offizielle Dokumente, ihr dürft ihr nicht einfach so behalten, weil man will halt wissen, wie es zu diesen doch sehr hohen Preisen gekommen ist. Dann fand ich das schon mal einen ganz guten Schritt in diese Richtung. Beide Parteien haben die, oder insbesondere die Europäische Kommission hat die Möglichkeit, jetzt noch vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen, also in die zweite Instanz und das nochmal anzufechten. Aber wenn das durchkommen sollte, wäre das so ein kleiner Baustein, der ursprünglich auch in diesem Pandemievertrag geregelt werden sollte, dass man da Transparenz erzeugen muss, dass man dazu gezwungen ist. Aber einmal dürfen Sie raten, was passiert ist. Auch das ist rausgestrichen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das speziell die Europäische Kommission war, die das nicht drin haben wollte. Aber man hat letztlich sich sogar die Möglichkeit, weiter mit den Herstellern irgendwas auszumauscheln und irgendwelche regionalen Vorteile rauszuhandeln. Und das hat man weiterhin drin gelassen. Ja. Bis hin zu der Frage, ob der Steuerzahler am Schluss erfahren muss, was genau bezahlt wurde. Das ist alles weiterhin offen, wird zumindest mit diesem Pandemievertrag nicht geregelt.
Weil Sie das davor angesprochen haben, vielleicht nochmal, um das ganz kurz zusammenzufassen. Also das Abkommen ist jetzt noch lange nicht in Kraft. Dafür müssten 60 Länder mindestens dieses Abkommen ratifizieren. Also in Deutschland ist das, wie Sie schon sagten, wahrscheinlich dann der Bundestag, aber in anderen Ländern geht das vielleicht schneller. Aber ob die das tun, das ist ja noch nicht klar, weil wir ja noch ein Jahr vor uns haben, in dem eben dieses umstrittene PAPS verhandelt werden muss in dieser Arbeitsgruppe und dann wird wiederum darüber abgestimmt. Also wenn Sie sich entscheiden müssten, was glauben Sie, in einem Jahr kommt das oder kommt das nicht? Ja oder nein? Die Glaskugel schauen.
Also in Deutschland ist es so, also Sie haben es richtig gesagt, der Bundestag muss das machen, bei uns, da gibt es kein Wenn und Aber. Das sind die sogenannten Zustimmungsgesetze, heißen solche Gesetze. Und das ist übrigens auch dann ein Zustimmungsgesetz, also der Bundesrat muss auch zustimmen. Und das wird stattfinden. Also wir sind ja brav. Es ist ja auch so, das wissen vielleicht viele nicht, dass Deutschland jetzt erheblich mehr bezahlt für die WHO, nachdem die USA als Geldgeber abgesprungen sind. Ist es so, dass wir da sehr, sehr massiv nochmal Geld reinstecken. Ich finde, ich halte es für einen Fehler, dass man das nicht an Bedingungen knüpft, in dem Sinn, dass man sagt, ihr müsst aber die und die Reform machen. Ich habe vorhin noch ein paar Beispiele genannt. Wer sich die Einzelheiten der WHO-Reform vor diesem Pandemievertrag nochmal anhören will, kann vielleicht unseren alten Podcaster nochmal dazu anhören. Aber es ist so, es gibt viele, viele Dinge, die die WHO eigentlich verbessern muss. Und wenn man das als Unternehmensberater sehen würde, dann würde man sagen, okay, ihr kriegt dann mehr Geld, wenn ihr das und das und das verbessert. Und das ist aber nicht so gemacht worden, sondern man hat letztlich verbranntem Geld, gutes Geld hinterhergeworfen und gesagt, ihr kriegt jetzt noch mehr Geld aus Deutschland, weil ihr es halt einfach braucht. Und stimmt auch, die WHO kann ihre aktuellen Aufgaben nicht mehr alle erfüllen. Ich finde, sie sollte sich übrigens fokussieren auf die Aufgaben, wo man wirklich so eine Organisation braucht, die sehr politisch ist. Ja. Zum Beispiel, wenn es um Impfkampagnen geht, dass man mit den Ländern spricht und Aufklärung macht. Zum Beispiel auch, dass man Surveillance macht, dass man weiß, welche Krankheiten wo sind. Das sind so Dinge, wo man politisch gute Beziehungen zu den Staaten braucht, wo es auch immer darum geht, dass irgendwie im Gegenzug dann irgendwelche finanziellen Vorteile zugesagt werden. Und so läuft halt einfach Politik. Und da, glaube ich, ist die WHO ein wichtiges Instrument. Nur im Falle eines solchen Ausbruchs müssen sie natürlich mit ganz anderer Dynamik reagieren und das kann sie meines Erachtens nicht.
Und um die Eingangsformel nochmal zu strapazieren, die nächste Pandemie kommt ja ganz bestimmt. Nach allem, worüber wir bislang geredet haben, scheint es so, als ob uns die WHO dann nicht retten kann. Wie müsste man sie reformieren, damit sie uns retten kann?
Also das kann ich vielleicht nochmal an die Richtung der ganzen Kritiker sagen. Es gibt ja viele, auch in sozialen Netzwerken gibt es ja viele, die sagen, das ist jetzt die Weltherrschaft der WHO und so weiter.
Die geheime Weltregierung.
Ja, es gab da, ich gebe zu, da gab es ein paar Sachen drin, die hatten den Geschmäckle in den ursprünglichen Entwürfen. Zum Beispiel sollten die Staaten gegen Desinformation arbeiten und sich da abstimmen. Also die Unterdrückung von Desinformation ist natürlich immer sehr subjektiv. Was macht man, wenn der Staat nicht die Wahrheit sagt? Und das hatten wir ja in Deutschland in der Pandemie auch, muss man so klipp und klar sagen. Wir hatten nicht chinesische Verhältnisse, wie manche jetzt geschrieben haben, aber wir hatten auch Situationen, wo zum Beispiel einzelne Fachleute vom Staat, von den Medien und so weiter dann wirklich gedisst wurden und man auch Kampagnen gegen die gefahren hat letztlich, um das vermeintlich gute Ziel zu erreichen, zum Beispiel, dass sie alle sich impfen lassen und solche Sachen. Also es war schon so, dass da die Information des Staates nicht immer ganz sauber 100% Faktencheck-proof war. Und wenn jetzt aber die WHO sagt, die Staaten sollen dafür sorgen, dass keine Desinformation auftritt, Desinformation, ja, wenn man das jetzt das Wort wörtlich nimmt, wäre das ja vorsätzliche Falschinformation. Das kann man immer sagen, dass das richtig ist. Aber die meisten sprechen ja leider, ich mache das nicht, aber auch prominente Virologenkollegen in Deutschland sprechen dann von zum Beispiel von Desinformation ihrer virologischen Kollegen. Also wenn jetzt ein Virologe den anderen angreift, sagt er, der andere macht Desinformation. Da stimmt das Wort natürlich nicht, weil die das ja nie absichtlich machen, sondern die haben einfach eine andere Meinung. Das kann man ja dann nicht als Desinformation bezeichnen, also ist nicht vorsätzlich.
Okay.
Aber trotzdem ist es so, dieses Miteinbeziehen der Desinformation in so einen internationalen Vertrag hat natürlich bei vielen die Nackenhaare aufgestellt nach dem, was man während der Covid-Pandemie erlebt hat. Und das ist zum Beispiel raus. Da steht, das ist komplett ersatzlos gestrichen. Und auch all die anderen Dinge, wo man immer wieder so gehört hat, dass da und da will sich die WHO irgendwie Zugriffsrechte in die einzelnen Staaten verschaffen, sind raus. Stattdessen hat man, ich glaube Artikel 24 ist das da eingefügt und wirklich einen Artikel nur in dem Sinn geschrieben, dass man gesagt hat, passt mal auf, nichts, was die WHO und der Generalsekretär der WHO machen, darf irgendwie die nationale Souveränität berühren oder Gesetze der Mitgliedstaaten berühren. Das heißt also, das ist nochmal schwarz auf weiß drinnen, dass es keine Übergriffe der WHO gibt, muss man sagen. So, und jetzt, Ihre Frage war aber ja, wie können wir uns vorbereiten auf die nächste Pandemie?
Die WHO.
Da gilt das, was ich 2014 nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika, das habe ich damals genau analysiert, ich war nicht der Einzige. Und damals haben einige Fachleute gesagt, die WHO kann das gar nicht. Also die kann aus verschiedenen Gründen diese Polizei, diese Feuerwehr nicht spielen. Weil sie brauchen einfach, wenn sie Polizei sind, brauchen sie, wenn sie so wollen, andere Zugriffsrechte. Das ist immer etwas Unsympathisches aus der Sicht dessen, über den dann die Maßnahmen gestülpt werden. Selbst wenn es nötig ist, hat ja keiner Lust, in Quarantäne zu gehen oder wenn Grenzen zugemacht werden, was auch immer. Also diese Maßnahmen, die wirklich im Fall einer schlimmen Pandemie leider erforderlich sind, die kann schlecht jemand ergreifen, der per Statute immer auf Konsens angewiesen ist. Also sozusagen der nette Impfonkel WHO, der eigentlich mit allen sich gut stellt und sogar ziemlich unfähige Leute zum Regionaldirektor macht, nur damit alle mitmachen. Und der ja auch am Anfang der Pandemie, das ist ja Tedros Ghebreyesus vorgeschrieben worden, ist ihm ja vorgeworfen worden, dass man gesagt hat, dass China so eingeseift wurde, damit die irgendwie mitmachen. Und man hat lange den Notfall nicht ausgerufen und wollte kein Fingerpointing auf China haben am Anfang. So funktioniert halt die WHO. Und deshalb sage ich, wir brauchen für die Pandemie eine unabhängige Einheit. Da ist es so, dass das sich meines Erachtens in Westafrika ganz gut bewährt hat, dass man dieses UN-MERS gegründet hat, also auch Vereinte Nationen, und MEERS hieß es damals. Jetzt fragen Sie mich nicht mehr, wie die Abkürzung, für was die stand. Aber UN-MERS war unabhängig von der WHO, weil man erkannt hat damals zu Recht, die WHO kriegt es nicht gewuppt und vor allem nicht schnell genug. Und hat ein eigenes Gremium dafür gemacht. Und meines Erachtens ist es so, ja, die Vereinten Nationen braucht man dafür, anders wird es nicht gehen. Aber wir sollten es außerhalb der WHO machen. Und man sollte außerhalb der WHO so eine Art Polizei oder Feuerwehr für den Notfall bereithalten, die man dann aktiviert und die dann die ganzen Kompetenzen bündelt, um wirklich so einen pandemischen Ausbruch zu behandeln. Das ist etwas, womit die WHO meines Erachtens überfordert ist. Und ich habe auch schon lange gesagt, dass wir so eine internationale Behörde brauchen. 2003 war das die Analyse nach dem SARS-1-Ausbruch, die sich kümmert um die Sicherheit von biologischen Agenzien. Also dass man grundsätzlich sagt, biologische Gefahren sind genauso gefährlich wie atomare Gefahren. Deshalb bräuchte man sowas Ähnliches wie die Internationale Atomenergiebehörde IAEO in Wien. Sowas Ähnliches bräuchte man eigentlich auch für biologische Gefahren. Da gehören dann unter anderem Seuchenausbrüche, aber eben auch Laborunfälle dazu.
Das war Kekules Gesundheitskompass. Den nächsten wird es in 2 Wochen geben, dann wieder mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank, Herr Kekule.
Danke Ihnen, Herr Seifert. Tschüss, bis dann.
Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, eine Frage, irgendwas, schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und wenn Ihnen der heutige Gesundheitskompass gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gern weiter. Den Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek.
MDR Aktuell. Kekules Gesundheitskompass.